Dank für das Willkommen. Ich soll euch auch ganz liebe Grüße sagen von meiner Familie und meiner Frau. Das ist meine Familie, aber auch von der Gemeinde. Und bis gestern Abend wäre noch jemand mitgegangen, aber dann hat er sich doch überlegt. Aber ich zeige euch zumindest mal, dass es gar nicht so weit ist. Ja, also wenn wir wieder euch einladen, ihr seid schnell in Freiburg und auch schnell wieder daheim. Es kommt darauf an, wie schnell du fährst. Ja. Im Moment sind es ein paar Baustellen noch, aber am Sonntagmorgen ist eh alles nicht ganz so dramatisch. Okay. Gut, ich habe mir gedacht und frage natürlich auch immer wieder den Herrn, was ist so dran? Wir haben ja Weihnachtszeit und ja, alles ist dekoriert und die Städte sind voll. Und doch habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, dass ich in der letzten Zeit über ein Thema, was wir alles kennen, was wir schon gehört haben, über das Wort Vergebung etwas nochmal weiterzugeben. Das ist etwas, was wir unbedingt immer wieder brauchen und wo wir uns unbedingt wieder mit auseinandersetzen sollten. Das sind Dinge, die oftmals in unser Leben hineinkommen, während wir mit Jesus gehen, ja, wo Enttäuschung, Frustration hineinkommt, oder auch Dinge, die uns der Heilige Geist irgendwann im Laufe des Lebens mal den Finger wieder drauflegt und sagt, hey, da ist noch irgendetwas und ich möchte dich da aufmerksam machen. Und so werde ich ein paar Gedanken heute Morgen da hineinlegen, mit der Hoffnung natürlich, dass ich dein Herz erreiche. Und wenn du manches kennst, ist okay, dank dem Herrn. Und wenn dir was bewusst wird, dann lauf zu Jesus heute Morgen, wirf dich auf ihn, denn er ist unser Retter. In Matthäus 6, 12 bis 15, da steht ein interessantes und bekanntes Wort. Da heißt es, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Das ist wie so ein Prinzip. Ja, Jesus sagt ja diese Worte, wie wir beten sollen. Vergib uns unsere Schulden. Dieser Satz zunächst wäre ja alles okay, wäre ja gut, aber dann kommt sozusagen das Komma und der zweite Teil, wie auch wir unsere Schuldner vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn wir den Menschen ihre Vergehung vergeben, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Wow. Ich meine, der könnte ja, es wäre leichter, wenn da stehen würde, er vergibt uns und wir dürfen immer zu ihm kommen. Und egal, was wir tun, egal, was wir leben. Aber dem ist eben nicht so. Sondern Jesus sagt eben hier, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. In Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus noch ein interessanter Vers. Wir kennen all diesen Vers, aber ich zitiere nochmal. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt. Egal, ob groß, ob dünn, ob schlank, ob klein, ob sportlich, unsportlich. Das interessiert nicht. Gott liebt die Menschen. Und er hat gesagt, jeder, der an mich glaubt, jeder, der an ihn glaubt, sagt Jesus, der wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wir hatten alle mal den Status, dass wir eines Tages irgendwo ohne Jesus in die Verdammnis hätten gehen müssen. Irgendwann lebten wir alle, ich denke die meisten heute Morgen, die hier sind, in dem Zustand der Verdammnis. Aber Gott schuf einen Ausweg durch Jesus. Ein Weg der Erlösung, wir wissen das, ein Weg der Vergebung, ja, und der hat sich ausgebreitet und wir haben irgendwann, entweder haben Menschen für uns gebetet oder Menschen haben uns das Evangelium gesagt oder wie auch immer, aber irgendwann sind wir zu Jesus gekommen und haben gesagt, Jesus, vergib mir, wasch mein Herz rein, nimm mich auf, ich will dein Kind sein und ich möchte ewig mit dir leben. Und die beste Medizin, das ist sowieso die allerbeste Medizin auf dieser Erde, ist Vergebung. So viele Menschen leiden unter Depressionen. Ich bin bin etwas erkältet, deshalb muss ich mir manchmal die Nase nur schneuzen. Kein Dramat, nichts Dramatisches. So, viele, also es ist die beste Medizin und viele Menschen sind krank in ihrem Herzen, viele Menschen sind krank körperlich. Das ist interessant, ja, 80% aller Krankheiten, sagt man, sind psychosomatisch, also das heißt von der Psyche ausgelöst und irgendwie beeinflussen sie den Körper. Manche Menschen können schlecht einschlafen, weil sie nicht loslassen können. Manche Menschen können schlecht aufstehen, manche Menschen haben Angst vor dem Tag. Dankeschön. Manche Menschen wollen überhaupt nicht irgendwelchen Menschen begegnen. Manche Menschen möchten ja noch nicht mal in den Gemeinden oder hoffen, in den Gemeinden zu kommen, weil es könnte ihnen jemand begegnen, den sie nicht so mögen. Und dachten, Mensch, wenn der kommt, dann wie kann ich ihm ausweichen? Aber die beste Medizin ist nun mal Vergebung. Und heute Morgen möchte ich, dass sie in unseren Herzen nochmal ganz groß wird und dass wir uns danach ausstrecken. Vergebung zerbricht die stärksten Ketten. Vergebung öffnet die gesichertsten Türen auf dieser Erde. Vergebung durchbricht die stärksten Mauer oder die dicksten Mauer. Der beste Weg, um Vergebung zu erlangen oder dass wir es überhaupt leben, ist, dass wir zum Kreuz kommen. Und das ist das Allerwichtigste in unserem Leben und deshalb ist es auch die Grundvoraussetzung, dass wir als erstes zu Jesus kommen. Die meisten heute Morgen haben genau das getan und haben gesagt, ich laufe zu Jesus und ich bitte, dass er mir vergibt. Das ist so eine Grundbasis, so ein Grundgeschenk, ja, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir das ewige Leben haben. Und wenn wir so das Kreuz betrachten, dann sehen wir da, ja gut, eine vertikale und eine horizontale Balken, ja, und der vertikale Balken, oder ich sag mal, ja, okay, oder fangen wir mit dem horizontalen an, ja, der Balken, der von, nein, ich fange doch von vertikal an, von oben nach unten geht, sage ich mal, ist die Vergebung, die von Gott kommt, und horizontale ist die Vergebung, die von uns zu den Menschen geht. So, wir brauchen das Kreuz, wir brauchen die Begegnung mit Jesus, wir brauchen, dass wir eines Tages zu ihm kommen und sagen, Herr, ich laufe zu dir, ja, die Vertikale, ich nimm deine Vergebung in Anspruch. Und während er uns vergeben hat, ja, viele Menschen haben bis dahin überhaupt keine Ahnung, was es überhaupt das bedeutet zu vergeben, aber während er uns vergibt und ich das Kreuz verlasse, sagt Jesus, das, was ich dir getan habe, das tu auch mit den Menschen. Wir müssen vergeben. Und die Frage ist ja, wem müssen wir alles vergeben? Gibt es da eine Ausnahme? Gibt es da Menschen, wo ich sagen kann, also bis hierhin und nicht weiter? Oder gibt es überhaupt keine Ausnahme? Das heißt, so wie Jesus es sagt, so jeder, der zu mir kommt, den will ich vergeben. Ja, also hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der zu mir kommt, also jeder, der Vergebung seiner Sünden erfährt, ewiges Leben hat. Hier steht ja jeder. Und wir wollen ja ähnlich werden wie er, oder? Wir wollen ihm ja nacheifern. Also bedeutet es, dass wir jedem Menschen vergeben müssen. Und sofort kommen natürlich unsere Gedanken offen und sagen, ja, aber wenn du wüsstest, wie ich gepeinigt worden bin, wenn du wüsstest, was mir alles geschehen ist, dann würdest du verstehen, dass ich das gar nicht kann. Und mir ist eins klar, und das ist euch auch klar, wer kann unsere Herzen am stärksten verletzen? Das sind nicht irgendwelche Menschen, die draußen in der Fremde sind und die irgendwann mal zu uns sagen, ach, du bist ein Sektierer, meiner Meinung nach, also mich fordert das eher heraus oder mich irgendwo abstempeln wollen, sondern die stärksten Verletzungen kommen immer in der Regel aus der eigenen Freundeskreis oder Verwandtschaftskreis heraus, aus dem eigenen Kreis heraus. Menschen, die sich vielleicht Brüder oder Schwestern nennen, Menschen, die sagen, ja, wir sind Freunde und irgendwann passiert etwas ganz Komisches. Vielleicht begrüßen sie uns nicht, vielleicht übersehen sie uns oder sie verhalten sich nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben und wir sind beleidigt und wir sind verletzt und gehen dem anderen aus dem Weg. Manche verschließen ihr Herz und sagen, dass sie jemanden, der sich so tief verletzt hat, nicht vergeben können. Und sie wählen es in der Regel, sich weiterhin gleichgültig diesem Mensch gegenüber zu verhalten. Ihr wisst, Gleichgültigkeit ist Ablehnung, ist Ausschluss, ist eben nicht beachten. Ja, Menschen, die wir nicht mögen, Menschen, die wir, die uns verletzt haben, behandeln wir sehr, sehr oft gleichgültig. Ja. Und das ist eine Strafe, wo wir denken, das hat er verdient oder zumindest verhalten wir uns so. Aber das Interessante ist, dass wir am meisten darunter leiden. Nicht derjenige, dem wir gleichgültig begegnen, leidet am meisten darunter, sondern wir selber leiden am meisten unter dieser Gleichgültigkeit. Und letztendlich ist es so, dass jeder, der die Vergebung als erstes anbietet, die Person, die in erster Linie die Vergebung anbietet, letztendlich beginnt, die Ketten zu sprengen. Vergebung bringt Versöhnung, Vergebung bringt Harmonie und Gemeinschaft. Das Herz mit Unversöhnlichkeit bringt Bitterkeit, Disharmonie, Hass und Krieg. Es gibt so ein krasses Wort im Psalm 32, Vers 1, da heißt es, glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Sie sind glücklich, sagt die Bibel. Also wenn wir glücklich sein wollen auf dieser Erde, dann hat es etwas damit zu tun, dass Gott uns unsere Sünden vergibt. Dass wir zu ihm laufen mit dem, was unser Leben befleckt oder was hineingekommen ist und dass wir uns vergeben lassen. Wenn wir von Gott Vergebung empfangen haben, dann zerbricht in uns etwas Gewaltiges. Mauern fallen um, Ketten werden zerbrochen und wir bekommen ein erfülltes Leben und echte Freude und echtes Glück. Wenn Gott vergibt, dann ist es einfach oftmals zu empfangen für uns. Aber uns fällt es schwer, oft dem anderen zu vergeben. Ich habe etwas ganz Dramatisches gehört. Jemand aus der Gemeinde, das ist jetzt erst passiert, war in einem, sie hat diese Predigt von der, über die Vergebung gehört und dann ist sie ins Ausland gegangen, in den lateinamerikanischen Land. Sie sollte dort einen Sprachkurs machen und ihr war klar, dass sie ab 6 Uhr nicht mehr das Haus verlassen darf, weil es dort sehr kriminell ist, weil Prostitution sehr stark ist und weil die Vergewaltigung dort sehr, sehr stark ist. Aber irgendwas ist passiert, weil sie einen Termin verpasst hat oder sie den Bus nicht bekommen hat, dass sie doch mit dem Taxi fahren muss und da saßen drei Männer drin. Und diese drei Männer haben sich über diese liebe Schwester hergemacht, haben sie überfallen und haben sie 2 Stunden sexuell missbraucht. Und in dem Moment hat sie gesagt, habe ich mich erinnert an das, was von vorne gesagt wurde, du musst vergeben, denn wenn du nicht vergibst, dann nimmst du deine Peiniger mit ins Bett und du stehst mit ihnen auf. Und ich möchte, dass sie keinen Tag mit mir 1 Stunde sozusagen im Bett in Gedanken liegen und mit mir aufstehen. Und sofort hat sie diesen Menschen vergeben. Und sie sagt, nicht, dass das angenehm war, nicht, dass das schön war, das war brutal. Aber sie wusste, dass Vergeben überhaupt nichts mit Gefühlen zu tun hat. Wir warten ja manchmal darauf, ob wir uns gut fühlen. Ja, wir sagen uns, wenn wir uns gut fühlen, dann können wir vergeben. Aber sie tat es sogar in dem Moment, wie es Jesus am Kreuz gemacht hat. Und gesagt, ich vergebe. Sie hat das einfach in ihren Gedanken, in ihrem Herzen ausgesprochen, während sich die Menschen, diese drei Männer über sie hergemacht hat. Ein anderes Mädchen hat erzählt, dass es war ein jungjähriges, elfjähriges Mädchen, es war eine Inderin und ganz früh werden diese Mädchen auch eben in Prostitution hineingesteckt und Männer vergehen sich an junge Mädchen. Und mit 11, 12 Jahren hat man sie zu Jesus geführt. Sie hat Jesus kennengelernt. Und Jesus hat all ihre Sünden vergeben. Sie kam in ihr Leben und Jesus fing an, ihr Leben wiederherzustellen. All ihre Schande und Schmach und alles das, was die Menschen in ihr zerbrochen haben, wiederherzustellen. Und man fragte sie nach einer Zeit, sag mal, wie geht's dir eigentlich? All diese Peiniger, das, was man dir angetan hat, das, was man versucht hat, dein Ich und dein inneres Herz zu zerbrechen. Und sie hat Folgendes gesagt, sie hat gesagt, für mich gibt's diese Peiniger nicht. Ich habe ihnen vergeben, ich habe sie losgelassen, weil Jesus hat mein Herz wiederhergestellt. Ich fühle mich durch Gott gereinigt und wiederhergestellt. 12-jähriges, 13-jähriges Mädchen. Das sind natürlich sehr, sehr extreme, aber oft kommen die Leute mit solchen Beispielen und sagen, ja, aber wie ist es, wenn so und sowas passiert? Deshalb steige ich lieber da gleich mal hinein, um klar zu machen, Vergebung hat nichts mit Gefühl zu tun. Vergebung hat nichts mit auch Dinge gut zu heißen zu tun. Also, ja, sondern hat etwas mit unserem Herzen, mit unserer Haltung und mit dem Loslassen den Menschen zu tun, die in unser Leben etwas ganz Komisches oder Ungerechtes getan haben. Jesus bringt auch hier ein ganz krasses Beispiel, und zwar in Matthäus 18, 23 bis 25. Da redet Jesus von einem König, der einen Mann hatte, einen Beamten bei sich hatte, und dieser Mann schuldete dem König viel Geld, in Euros ausgerechnet 4 Millionen, und der König wollte dieses Geld einfordern, aber dieser Mann konnte dieses Geld nicht aufbringen. 4 Millionen Euro in dieser Zeit, wo er es hätte bezahlen können, er konnte es nicht aufbringen. Und er ging zu dem König und sagte, ich kann es nicht aufbringen. Und dann hat er gesagt, okay, dann verkaufen wir deine Frau, dann verkaufen wir deine Kinder, dann verkaufen wir alles, was du hast. Und dann werden wir schon einen gewissen Betrag zusammenkriegen. Und dann flehte dieser Mann den König, er sagt, bitte tu es nicht. Ich werde irgendwie versuchen, es wieder gut zu machen, aber verkauf nicht meine Familie und alles, was ich habe. Ich brauche meine Familie. Und dann ließ sich der König erbarmen und sagte, okay, ich erlasse dir die 4 Millionen Schulden. Aber dieser gleiche Mann, der begegnete dann eben auch einen Mann, und der schuldete ihn umgesetzt 11 Euro. Ja, also was für ein Verhältnis, 4 Euro, 11 Euro. Und aber dieser Mann, der diese 4 Millionen sozusagen erlassen bekommen hat, forderte die 11 Millionen von diesem anderen Mann und sagt, du gibst mir dieses Geld. Aber er sagte, ich habe sie nicht. Ja, vielleicht hat er alles ausgegeben, was ein irgendwelcher Sozialempfänger hatte, das Geld nicht. Aber dieser Mann, dem ihm so viel vergeben wurde, der ging hart mit diesem Mann ins Gericht und sagte, hey, ich werde es mir einfordern, sonst wirst du dafür büßen. Und er hatte kein Erbarmen mit demjenigen, der 11 Millionen Schulden hatte. Und das hörte der König. Und dieser König wurde zornig. Jesus erzählte diese Geschichte, wie gesagt, und sagt, bring mir diesen Mann. Und dann ließ er diesen Mann, der ihm 4 Millionen so ins Gefängnis werfen, sagt, ich werde von dir das Geld fordern. Ja, ich werde jetzt darauf bestehen, dass du es bezahlst. Du wirst dafür bezahlen. Und oft ist es so, dass viele Menschen in Gemeinden gehen und sie bringen ihre 4 Millionen oder ihre Riesenlasten zu Jesus und bitten um Vergebung. Und Jesus ist gnädig. Aber sie haben Probleme oft, dem Nächsten, dessen Schuld lang nicht so groß ist, oftmals wie die Schuld, die wir haben, auf uns geladen haben, die wir zu Jesus bringen, dem anderen zu vergeben. Wir müssen verstehen, dass der Herr Jesus unsere Schuld in den Maßen vergibt, wie wir denen vergeben, die uns oder an uns schuldig geworden sind. Ja, in dem Maßen, in dem wir vergeben, ja, in dem Maßen wird uns Gott vergeben. Und vielleicht ist es oft so genau dieses Problem, warum in manchem Leben es nicht vorwärts geht. Ja, warum es in manchem Leben stocken bleibt, warum es nichts passiert, weil Bitterkeit und Hartherzigkeit und einfach Frustration und Ärger in dem Herzen drin ist, weil wir nicht vergeben. So, wir kommen zwar zu Gott und bitten um vergeben unsere schlechten Gedanken. Wir bitten um vergeben unsere Taten, ja, die wir hätten nicht tun sollen, vielleicht um den Zorn, der in den Familien ja herausgekommen ist. Wir laufen zu Jesus, aber wir können nicht unseren Nächsten vergeben. Das scheint uns zu schwierig zu sein. Vergeben heißt vergessen. Denn das ist es, was Jesus mit unserer Sünde getan hat. Wenn Gott vergibt, dann vergisst er ganz. Und das steht so in dem Psalmen eben drin. Da heißt es in dem Psalm, so weit der Osten von Westen entfernt ist, so weit ist unsere Schuld von ihm entfernt. Und er erinnert sich nicht mehr daran. Wir gehen ja oft zu Jesus und sagen, Jesus, ich habe schon wieder gesündigt. Ja, ich habe schon wieder, ich sage es mal, gelogen. Ich habe schon wieder Worte gesagt, die nicht gut waren. Und Jesus steht vor dir und sagt, was sagst du gerade da? Ja, ich habe wieder gesündigt. Wann? Wieder. Aber Jesus kann sich nicht an deinen Sünden erinnern. Er hat sie in die Tiefe des Meeres hineingeworfen, heißt es. Ja, er ist jemand, der vergibt und vergisst. So, wenn wir zu ihm kommen, und das tun ja ganz viele, oh, ich habe wieder gesündigt, steht Jesus da und sagt, ich weiß gar nichts davon. Ja, versteht ihr? Aber wir wissen oft noch davon. Es gibt so ganz talentierte Menschen, die haben folgende Eigenart an sich, dass wenn es Stress gibt, wenn es Spannungen gibt, wenn es Ärger gibt, die können dir die alten Kamellen von vor Jahren wieder hervorholen. Weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ich habe solche Leute kennengelernt. Ja, auf irgendwie, wenn Diskussionen nicht so gelaufen sind, wie sie es gedacht haben, wenn sie nicht recht bekommen haben, wie sie es vorgestellt haben, dann auf einmal so, ja, aber damals, vor 5 Jahren, weißt du, da warst du auch nicht besser. Und du hast das so gesagt. Und unglaublich. Da gibt's Leute, liebe Geschwister, die erinnern sich noch nach 3 Jahren, dass irgendjemand ihnen ein E-Mail nicht beantwortet hat. Du denkst, du bist jetzt im falschen Film und sagst, sag mal, unglaublich, haben wir keine anderen Probleme. Sie können nicht vergeben. Ja, nichtige Dinge, 11-Euro-Dinger. Selber haben sie so viel Dreck am Stecken, aber sie können nicht dem Nächsten, der was weiß ich, nicht gleich antwortet oder irgendwas nicht gleich, oder sie nicht beachtet werden, können sie nicht vergeben. Ja, und Leute haben Talente, alte Dinge hervorzuholen. Gott sei Dank nicht so bei Jesus. Er kann sich an nichts mehr dran erinnern. Ja, er kann sich nicht daran erinnern. Ja, du kannst da 10-mal sagen, Jesus wieder und wieder, und er sagt, ich weiß nicht, von was du sprichst. Wenn du vergibst, dann tu es mit dem Glauben und ohne Furcht davor, dass dir nochmals dasselbe widerfahren könnte. Und glaube, dass die Person, der du vergeben hast, auch Vergebung empfangen hat. Oft geht es uns ja so, dass wir sagen, ja, ich, okay, neulich war so interessant, zu Hause, meine Frau und ich, wir haben uns etwas lauter unterhalten. Und meine jüngste Tochter saß dabei und sie kann es überhaupt nicht leiden, wenn wir so ein, es ist noch nicht mal dramatisch, aber wenn wir anfangen Stress zu haben oder wenn der Ton zunimmt, dann kriegt sie irgendwie Panik, ja, und sagt, Mensch, Papa oder Mama, jetzt lass das, ja. Und dann hat sie neulich gesagt, Papa, jetzt musst du dich aber bei der Mama entschuldigen. Ja, aber hast du nicht mitbekommen, wie das angefangen hat? Du hast doch jetzt alles, wieso soll ich jetzt, Papa, du solltest dich bei schon gut, als guter Papa. Und als Vorbild bin ich dann zu der Mama hingegangen und gesagt, vergib mir, ich habe was sie mich im Ton vergriffen. Und dann hat sie zur Mama gesagt, jetzt musst du dich auch entschuldigen. Aber sie hat es nicht getan. Nächstes Mal, wenn ihr Freiburg seid, könnt ihr sie ja mal fragen, wie sie sich so verhält. Aber vielleicht war es für sie ja auch gar nicht notwendig. Vielleicht hat sie ja auch die Schuld bei mir gesehen und sie wusste, ich muss kommen. Aber so, liebe Geschwister, ist es oft in unserem Leben, dass wir sagen, ja, ich vergebe dir, aber jetzt musst du auch dich bei mir entschuldigen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, also du hast auch Unrecht getan, ja, und du hast auch, aber darum geht es eigentlich gar nicht und das kannst du auch nicht einfordern. Und das darfst du auch nicht einfordern. Und dieses kleine Ding war mir eine Lehre. Ja, okay, das saß ich jetzt alleine da. Das saß ich halt der schuldig war. Ja, aber wichtig war, letztendlich, ich hab's getan. Ich habe sie losgelassen. Ja, und es geht nicht darum zu erwarten, dass irgendjemand vom Stuhl fällt und sagt, ja, das war ganz wichtig und Halleluja ruft oder du ihm sagst, so, jetzt musst du auch letztendlich mir vergeben. Denn wenn der andere ja mir vergibt oder vergeben muss, dann stehe ich ja auch nicht so schlecht da. Das siehst du, wir sind ja beide schuldig, ja. Und wir haben ja beide, ja, also so schlimm war es ja dann doch nicht. Du hast Schuld, ich habe Schuld. Also, bitte. Und das haben wir oft, ganz oft in unserer Ehe auch so praktiziert. Ja, dass wir dann gesagt haben, ja, ich vergib dir, aber du musst mir auch vergeben. Ja. In der Regel hat es funktioniert, nur jetzt nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es auch nicht für notwendig, also, dass es für sie kein Problem war, dass ich sage, du hast ja das Problem auf deiner Seite gehabt. Und ich musste lernen. Ja, und das war für mich ganz wichtig, nochmal zu sehen, okay, es geht nicht darum, wie der andere reagiert. Es geht darum, dass ich den Schritt tue. Dass ich, wenn ich glücklich werden will, wenn ich Frieden haben möchte, dann geht es darum, dass ich den ersten Schritt mache. Und was der andere damit macht, ist noch eine ganz andere Geschichte. Der Rat des Herrn, um Vergebung zu empfangen und zu retten. Ja, also das, der Rat, also nochmal, der Herr ratet uns, dass wir vergeben empfangen sollen und dass wir uns letztendlich retten lassen sollen und dass wir, wenn wir Vergebung empfangen haben, ja, indem wir einmal zu Jesus gekommen sind, auch in der Lage sind, durch die Horizontale anderen Menschen zu vergeben. Und ihr wisst ja, oft ist es eben so, dass es uns am schwierigsten fällt, unseren eigenen Leuten zu vergeben. Ja? Leute, die ganz nah dran sind am unserem Leben. Die Leute, die oft distanziert sind, ist es nicht so schwierig. Ja? Aber Leute, die uns ganz nah sind, ja, dann einfach den ersten Schritt zu tun, sondern wir warten und warten und warten. Deshalb sagt ja auch die Bibel, lass die Sonne nicht zu, ja, oder lass die Sonne nicht untergehen, bevor du Frieden geschaffen hast, oder wenn du zornig bist. Also die Bibel geht davon aus, dass man zornig sein kann, aber jetzt sagt sie etwas ganz Interessantes, sündige dabei nicht. Aber die meisten Menschen sündigen, wenn sie zornig sind. Ja, und dann gibt es ja noch einen anderen Zorn, der Jähzorn, den manchen Leute den Verstand raubt, die Worte sagen, die sie am besten nie gesagt hätten, die Taten sie machen, die sie am besten nie gemacht hätten. Und dann beginnt die Sünde. Ich meine, zornig zu sein, ärgerlich zu sein, ohne zu sündigen, okay, aber die Bibel geht davon aus, dass es ein sehr, sehr schweres Unterfangen ist. Und deshalb sagt sie, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Das heißt, schau, dass du ganz, ganz schnell dran bist. Ja. Und wenn es mal eine Woche geht, dann ist es wichtig, dass wir Hilfe holen und dass wir anderen Menschen bitten, hilf uns, wir kommen da nicht mehr raus. Denn je länger ich warte, je bitter wird mein Herz. Ja, je länger ich warte, je schwieriger wird es zu tun. Ich weiß nicht, das kennt ihr sicher auch. Einige, die das Buch ja gelesen haben über mein Leben, ja, ich wusste ja auch eines Tages, ich muss zu meinen Eltern gehen, ich muss zu meiner Mutter gehen, mein Vater war ja mittlerweile schon gestorben, und ich muss ihnen vergeben. Ja, und ich erinnere mich oft an die Situation, wo Leute gesagt haben, aber Hans-Peter, das ist doch nicht dein Problem. Ja, das ist doch ihr Problem. Und das Interessante ist aber, dass die Bibel sagt, dass wenn du zum Altar kommst, ja, wenn du nach vorne kommst, ich sage mal auch, wenn du zum Abendmahl gehst oder wenn du irgendetwas zu Jesus bringst an den Altar und du erinnerst dich daran, dass jemand sich an dich ärgert. Also du erinnerst dich daran, ja, dass irgendjemand was gegen dich hat, noch nicht mal, dass du etwas Unrecht getan, aber du erinnerst, da gibt's jemand, der ärgert sich über dich, der hat irgendeine Not, mit dir zusammenzukommen. Jesus sagt, lass das Zeug liegen vorne, ja, die Gaben, und geh hin und bring diese Sache in Ordnung. Also ihm ist es wichtig, dass wir die Dinge abklopfen. Ihm ist es wichtig, dass wir hingehen und sagen, ey, was ist eigentlich zwischen uns gekommen? Komm, lass uns das wiederherstellen. Und das war auch, das wusste ich, dass was mit meinem Leben zusammen, ich muss zu ihr hingehen und ich muss ihr sagen, vergib mir, denn ich für das, was ich unrecht in dein Leben getan, ich habe dich gehasst, ich habe dich abgelehnt und vergib mir. Natürlich haben all die Leute gesagt, ja, sie hat dich ja ins Heim gesteckt. Aber das rechtfertigt nicht alles, was ich tue. Ich gehe ab und zu ins Gefängnis hinein, also nicht, weil ich etwas Dummes gemacht habe, oder weil ich verurteilt werde, sondern weil wir eine Gefängnisarbeit haben bei uns in der Gemeinde. Und weil Jesus sagt, ihr sollt ins Gefängnis gehen. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Natürlich wissen wir, dass Jesus davon spricht, dass es Leute gab, die ins Gefängnis aufgrund ihres Glaubens hineinkamen. Aber es war klar, Jesus sagt, wir sollen ins Gefängnis gehen. Und ich wusste, okay, du musst dorthin gehen, du musst diese Arbeit unterstützen und selber zu diesen Leuten hingehen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe das den Leuten immer wieder gesagt, sie können froh sein, dass ich nicht Jesus bin. Der Freiburg ist Hochsicherheitstrakt, wie gesagt, und da sitzen die schlimmsten Typen drin. Da, Väter, die ihre eigenen Kinder missbraucht haben, umgebracht haben, Kindermörder und alles, Zeug, Sexualtäter und so weiter. Aber das Interessante ist, dass sie oft erklären wollen, warum sie das getan haben, das, was sie getan haben. Sie sagen, ja, 90% und wenn nicht sogar mehr, kommen aus chaotischen Verhältnissen raus, haben keinen Vater, haben keine Mutter, sind im Heime aufgewachsen oder Patchwork-Familien oder wie auch immer. Ja, die Familienstrukturen haben nicht gestimmt. Ja, und der Vater war vielleicht nie da und so weiter und so fort. Und dann hat sich was ganz Komisches in ihnen entwickelt. Ja, und sie versuchen das zu erklären. Und ich sage ihnen jedes Mal, du kannst das zwar erklären, aber du darfst nicht rechtfertigen. Ja, wir dürfen Dinge nicht rechtfertigen, die wir tun. Wir können vielleicht Dinge erklären und sagen, warum ich aufgewachsen bin. Aber wir dürfen es nicht rechtfertigen und sagen, so, ich habe dem Unrecht getan, weil mir Unrecht getan wurde. Ja? Also ich habe den schlecht behandelt, weil ich schlecht behandelt wurde. Und dann laufen sie zu Jesus und sagen, hey, es ist wichtig, dass er euch vergibt. Ja, ich werde jetzt die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die hier mal erzählt habe, eher vielleicht nicht, weil die noch gar nicht so lange her ist. Da war ein Mann im Gefängnis und der wurde verurteilt wegen Doppelmord, aber er hat gesagt, dass er es gar nicht war. Und sondern das, also hat ihn der Staat sozusagen nach den Indizien verurteilt und hat seine Familien gesagt, er war es nicht. Er hat uns als Mitarbeiter von der Gemeinde gesagt, ich weiß nicht, ich sitze zu Unrecht im Gefängnis. Und aber er hat sich eines Tages zu Jesus bekehrt. Ja, wir machen da die Aufrufe genauso wie überall. Ja, und dann hat er gesagt, ja, ich gebe Jesus mein Leben. Und Gott fing an, sein Leben zu verändern. Und eines Tages war er in der Zelle und dann sprach der Heilige Geist zu ihm und hat gesagt, wenn du heute stirbst, du wirst nicht in die Ewigkeit hineinkommen. Dann hat er gesagt, ja, aber wieso? Ich habe mich doch bekehrt und ich habe dir doch alle meine Sünden bekannt und ich habe Vergebung empfangen. Dann sagt der Heilige Geist ihm, ja, du hast es mir gesagt, aber du hast es den Menschen gesagt. Ja, aber es reicht doch, wenn ich es dir sage, ja, was ich getan habe. Nein, du hast die Menschheit, du hast deine Familien belogen und du hast die Mitarbeiter von der Gemeinde belogen. Und ich möchte, dass du es in Ordnung bringst. Falls du es nicht tust und du solltest heute sterben oder auch die nächste Zeit, du wirst nicht in die Ewigkeit sein. Und das hat so sein Herz getroffen, dass er gesagt hat, nein, also verloren gehen sein möchte ich nicht. Ich will in die Ewigkeit, koste es, was es wolle. Und dann hat er seine Familie zusammengerufen, seine Frau, er hat drei Töchter, hat sie zusammengerufen ins Gefängnis und sie kamen. Und dann hat er gesagt, ich möchte euch jetzt Folgendes sagen. Ich habe euch erzählt, dass ich nicht der Mörder gewesen wäre von diesem Ehepaar. Aber ich war es doch. Ich habe sie getötet. Und mir ist es egal, was ihr jetzt tut, ob ihr mich nie mehr besucht, ob ich euch jetzt verloren habe. Ich möchte euch nur sagen, ich möchte in die Ewigkeit rein. Eines seiner Töchter ist förmlich vom Stuhl runtergefallen. Also ich kenne ihn persönlich jetzt, weil er ja da ins Gefängnis ist, kein Märchen. Ja. Vom Stuhl gefallen, sie ist förmlich ins Koma reingefallen. Und der Vater sagt, was hast du denn? Und sie kam mit dieser Situation nicht klar. Aber was passiert ist, dass diese Mutter und die Kinder nach Hause gefahren sind und sie eine Gemeinde aufgesucht haben, dort wo sie herkommen. Und sie haben angefangen, Jesus ihr Leben zu geben. Sie haben sich für Jesus bekehrt. Dann ist er zu uns gekommen und hat gesagt, setzt euch bitte hin, ich möchte euch sagen, ob ihr mich jemals nochmal besucht, ob ich, was immer mit mir passiert, ob ich allein einsam durchs Gefängnis gehen muss. Ich möchte euch sagen, ich habe euch belogen. Ich habe sie getötet, diese Ehe. Und ja gut, Jesus hat ihm vergeben. Ja, das heißt ja nicht, dass er nicht die Strafe aussitzen muss. Ja, der hat einiges vor sich. Aber wenn er ihn vergeben hat, wer werden wir, dass wir ihn nicht loslassen? Und haben ihm das zugesprochen. Und er ist heute interessanterweise, wir machen dort jetzt die Zellenvision im Gefängnis und er ist der Hauptleiter der Zellenvision. Da passt das Wort Zellenvision wirklich. Sie sitzen in der Zelle drin und du kannst sie ausbilden und sie rennen dir nicht davon. Sie hören dir Stunden zu und sie fragen sich, wie kann ich meine Leute gewinnen, ja, das Gewinnungsprozess. Was für Projekte können wir tun, ja? Und er ist der Oberleiter. Ja? Er sitzt 20 Jahre, also der hat Zeit, da drin zu sitzen und die Menschen zu Jesus zu führen. Ja. Und so haben wir angefangen, dieses Jahr die Zellenvision wirklich auch in die Zelle hineinzubringen. Und teachen sie, machen die Leiterschulung dort, suchen da die Leiter raus und sie werden wieder anfangen dort. Es sind ja fast 700 Leute, ihre eigenen Leute dort, die im Gefängnis sind, für Jesus zu erreichen. Vergebung. Vergebung. Ja, das ist mehr als 4 Millionen. Was Jesus ihnen vergeben hat. Manchmal sitze ich da drin und ich denke, wie viele Menschen sind draußen, denen geht es schlechter als den Leuten hier drin. Aber am Kreuz hat Jesus das gemacht, das ist vollbracht. Während die Leute ihn noch die Nägel durch die Füße und durch die Hände gejagt haben, ja, und er schaut ja diesen Leuten ins Gesicht, sagt, ich vergebe euch, ich lasse euch los. Also Jesus hat sich das sicher nicht gut dabei gefühlt, schon während er noch diese Schmerzen hatte, während sie ihm die Nägel durch den Körper jagten. Ich vergebe euch, ihr wisst nicht, was ihr tut. Und das finden wir in Lukas 23, Vers 34, da heißt es, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Jakobus 4, 7 und 8 heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel. Und er wird von euch fliehen. So unterwerft euch Gott. Ja, in Vers 8, da heißt es dann, anders ausgedrückt, naht euch Gott. Ja, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Neulich, als wir als ich meine Leiter gezwölf hatte, da hatten wir hatten Folgendes gemacht. Wir hatten ein Schreiben von Wesley rausgegeben, wie er seine Zelle führen würde. Und Wesley hat jedes Mal seine Leute aufgefordert, die Sünden zu bekennen. Ich meine, jedes Mal. Er war richtig heftig drauf, ja. Und dann habe ich meine Leute gefragt, wer ist bereit, seine Sünden vor allen Leuten zu bekennen? Wer ist bereit, es zu tun? Okay, denn das hat was mit Transparenz und Beziehung zu tun. Aber warum wollte er das? Weil er wollte, dass die Leute geschützt in den Alltag gehen und dass sie sich Gott nahen können. Und eben vor kurzem habe ich dann gesagt, so, wir machen das zu zweit, wir drehen uns zwei zu zwei zu und zwar vor dem Abendmahl. Und jeder bekennt dem anderen seine Sünden. Ja, nach Jakobus 5, bekennt einander eure Sünde. Und mit dem ich gebetet habe, habe ich gefragt, was hast du denn, was ich dir, wo ich dir Vergebung zuspreche? Und sagt er, gar nichts. Oh, okay. Dann hat er mich gefragt. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du, gar nichts, das wäre jetzt mein Gefühl. Aber ich weiß, der Tag ist lang. Ich weiß, der gestrige Tag war lang. Ich weiß nicht, ob ich jedes Wort richtig gesagt habe. Ich kann dir nicht sagen, ob ich jede Tat, die ich getan habe, richtig gemacht habe. Ich bitte, dass sein Blut mich reinigt, dass mein Gewissen in Ordnung ist. Ja? Und dann haben wir dafür gebetet. Was ich sagen möchte, es ist gut, wenn wir uns jeden Abend hinlegen und dass wir beten und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Du weißt, wo meine Gedanken neben draußen waren. Du weißt, Herr, ja, wo ich daneben lag in meinem Handeln, was mir vielleicht gar nicht so bewusst ist. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder. Ja, und wir brauchen die Vergebung. Wenn der Tag kommt, wo du sie nicht mehr brauchst, dann bist du im Himmel. Okay? Aber wir haben es mit Menschen zu tun. Ich weiß sehr wohl, dass Prozesse uns verändern. Ja, wo ich mich gestern noch aufgeregt habe, kann schon ganz gut sein, dass ich es morgens nicht mehr tue, weil Gott mich verändert hat. Ja, aber ich komme immer in meinem Leben in ganz verschiedene Situationen. Es gab Situationen in meinem Leben, da bin ich selbst an meine Person verzweifelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ja, da ist irgendwas passiert. Ich habe mit einem Leiter diskutiert und dann habe ich gespürt, wie innerlich ich anfing zu kochen. Ja, und ich habe ihn das auch rübergebracht. Ja, er spürte, dass ich ärgerlich auf ihn war und dass ich irgendetwas gesagt habe. Es war jetzt nicht du dummer Depp oder sowas, aber meine Worte hat gespürt. Okay, der regt sich jetzt auf. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, das nicht mehr zu tun. Aber ihr wisst ja, die Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Ja, jetzt haben wir ja wieder Neujahr und am Ende des Jahres dann machen sich die Leute 1000 Ideen, haben sie 1000 Vorschläge und was sie verändern wollen und wo sie verändert werden wollen. Aber ich habe gute Nachricht. Relax. Wo wohnt der Heilige Geist? In dir, in mir. Es gibt kein anderer Tempel als du selbst. Ja, manche Leute erklären ja Räume heilig. Manche Leute haben einen Tabernakel, wo sie heilig werden, wo der Herr dann alle Woche einmal rausgeholt wird. Aber die Bibel sagt, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist. Und da drin wohnt er. Ja, für alle Menschen, die Probleme haben mit ihrem Körper. Dein Körper gehört Gott. Ja, es gibt die Heiligkeit deines Körpers, es gibt die Heiligkeit deiner Seele und es gibt auch die Heiligkeit des Geistes. Ja, wir haben ja Geist, Seele und Leib. Dein Körper gehört Gott. Und das sagen wir den jungen Leuten. Ja, dein Körper gehört Gott. Gib dich nicht irgendwie jemand hin, sondern warte auf den Mann, den Gott dir für dich hat. Und denn dein Körper ist ein heiliger Körper, den Gott wohnt darin. Der ist ein Tempel. Ja, manche Leute zerstören ihren Körper. Diese Woche war es sogar, hat mir ein Mädchen Folgendes erzählt. Sie ist aufgewachsen mit drei Vätern. Ich meine, wie kann man mit drei Vätern aufwachsen? Man hat nur einen, aber ihre Mutter hat dreimal geheiratet. Sie wusste gar nicht mehr nachher, wer ihr Vater ist. Ihr eigener Vater hat sich gar nicht um sie gekümmert. Und sie hat ganz früh angefangen, ihren Körper den Männern hinzugeben. Ja, sie hat Liebe gesucht und hat die Liebe, die der Vater ihr nicht gegeben hat, bei den Männern gesucht. Und mit 16 Jahren hat sie einen Freund. Und dieser Freund war im Ausland für einige Zeit. Und kurz bevor er zurückkommen sollte, ist sie zu ihrer Mama gegangen und hat gesagt, Mama, sag mal, bin ich denn eigentlich so richtig? Findest du, dass ich dick bin? Und sagt die Mama, ich finde das schon, dass du dick bist. In dem Moment hat sie sich entschieden, sie wird abnehmen. Und dann hat sie abgenommen von 70 auf 60, von 60 auf 50. Und sie kam in so einen Kreislauf rein, dass sie bis kurz vorm Tod stand. Kurz mit 35 Kilo. Sie hat gesagt, du hast nur noch die Zahl im Kopf gehabt. Ja, sie konnte da nicht mehr raus. Und eines Abends ist es zusammengebrochen. Und man hat den Notarzt gerufen. Also sie muss in die Klinik. Und als sie einiges bisschen aufgepäppelt war, kam sie in unsere Gemeinde rein. Wie auch immer. Das hat prophetisches Wort. Und dann stand jemand vorne und hat gesagt, hier ist ein junges Mädchen. Und brachte ein Bild. Und Gott will dir sagen, du bist ein wunderschönes Mädchen. Wie du bist, ist alles in Ordnung. Ja? Und du wirst es durchs Leben schaffen. Und da gibt es jemand, der versucht, dich zu zerstören. Aber ich glaube an dich. Und dieses Mädchen hörte, es ging noch ein bisschen weiter, also dass sie war klar nachher, dass es um eine Magersüchtige ging, hörte diese Prophetie, das erste Mal, als sie in der Gemeinde war, das allererste Mal. Und sie bricht zusammen. Und sie gibt Jesus ihr Leben und fängt an, ihr Denken und ihr Handeln zu verändern. Sie war bei mir, sie hat gesagt, ja, sie möchte gern heiraten. Das war eben diese Woche. Dann habe ich gesagt, du möchtest heiraten? Dann habe ich ihr gesagt, Folgendes. Wir machen zur Ehe vorbereitet, kurz, den mache ich jetzt gerade noch. Ich habe gesagt, ich werde dich vorbereiten. Aber es gibt ein paar Dinge, die du beachten musst. Du wirst tun, was ich dir sage. Und dein Körper gehört Gott. Ich sage, kein Problem, ich werde es tun. Und dieses Mädchen ist so geheilt worden, dass sie Gott jetzt hineinsetzt in als Mutter, als Frau. Gott hat sie völlig wiederhergestellt. Und sie ist zu ihrer Mutter gegangen und hat gesagt, Mutter, ich vergebe dir für diese Aussage. Ja, das ist verrückt. Ja, Menschen, was Menschen oftmals als Ideale hinstellen. Ja, dann gibt es dann diese Popstars oder wie die heißen und Model-Shows. Ja. Und die Leute sehen das und sie glauben, das ist das Ideal der Menschen. Aber es ist verrückt. Und sie hat ihre Mutter vergeben. Sie sagt, Mutter, ich lass dich jetzt los. Das war dieser Moment, also diese Aussage über mein Leben getan, weil Worte haben Macht. Aber ich lass dich los. Ich vergebe dir. Gott ist ein Gott, der wiederherstellt. Gott ist ein Gott, zu dem wir laufen dürfen, zu dem wir laufen müssen und dem wir unser Leben hingeben. Also er vergibt nicht nur unsere Schuld, sondern er stellt uns auch wieder her. Haben wir ja auch gesungen ja heute Morgen. Ja, er stellt uns auch wieder her. Es geht eben nicht in der Vision darum, dass wir Bekehrte machen, sondern dass wir Jünger machen. Und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Das ist manchmal Stress und das ist Not und das ist Leid. Ja, es ist wie mit den eigenen Kindern. Die meisten Probleme habt ihr mit den eigenen Kindern, oder? Ja, aber wenn meine Kinder wieder Engel hervorbringen, dann bin ich der Opa und ich werde meinen Kindern sagen, was sie tun müssen, aber ich werde mich nicht mehr in ihre Erziehung hineinmischen. Versteht ihr, dass ich ihren Kindern sagen werde, was sie zu tun haben? Es ist geistlich genau dasselbe. Ja, wir haben mit unseren Leuten, die ganz nah bei uns sind, mit denen haben wir die meisten Stress. Tun manchmal nicht, was wir sagen, melden sich nicht ab, ihr ja nicht so, nur bei uns so, kommen oft zu spät, müssen sich dauernd entschuldigen, warum sie niemand haben, Menschen haben und so weiter und so fort. Ja. Aber das ist auch ein Stückweise normal. So Gott ist ein Gott, der sagt, wir sollen uns ihm nahen. Und das Nahe, was Jesus meint, ist ganz interessanterweise, ich glaube, es heißt ein Kolosser, wo es heißt, dass Christus uns ihm nahegebracht hat. Und ihm nahegebracht, wer ist ihm? Das ist der Vater im Himmel. Und was heißt denn ihm nahe zu kommen? Ja? Und da gibt es ein super Bild, was uns beschreibt, was nahe kommen bedeutet. Ja? Ihr kennt alle Kängurus und die haben alle vorne eine Tasche und da vorne sitzen die Kleinen drin. Und die sind ganz nah bei der Mama. Ja, und genau das ist, was der liebe Apostel Paulus schreibt, wenn es darum geht, dass wir durch Christus ihm nahe geworden sind, dass wir vorne wie ein Känguru in der Tasche drin sitzen, ja, und den Herzschlag des Vaters hören. Wir sind nahe gekommen. Ja, und aber dieser liebe Vater, der kann nicht mit Sünde, hat mit Sünde nichts zu tun. Ja, am Kreuz, als Jesus am Kreuz hing und deine, meine Sünde auf sich genommen, dann drehte er sich um, weil er mit Sünde nichts zusammen und gemein haben kann. Und er drehte sich um. Aber Jesus hat diesen Moment ertragen für dich und für mich, dieses Verlassensein. Jesus weiß, was es heißt, verlassen zu sein. So, wir nahen uns Gott und wir reinigen unsere Hände, wir reinigen unsere Herzen. Ja, hier heißt es, ihr Zweifler, wie oft zweifeln wir? Aber Vergebung befreit von Schuldgefühle. Viele sagen, dass sie nicht den Wunsch haben oder den Wunsch verspüren, zu vergeben. Ja? Kannst du dir nicht auf deinen Wunschzettel schreiben, bitte eine Portion Vergebung.
liegt unter dem Tannenbaum.
Es ist kein Gefühl, es ist eine Willensentscheidung. Es ist eine reine Willensentscheidung, genauso wie Treue. Ja, wenn Leute mir sagen, ja, ich habe nichts mehr gefühlt für meinen Partner oder Partnerin. Nirgends steht drin, dass Treue was mit Gefühl zu tun hat. Treue ist eine Verstandesentscheidung. Eines Tages habe ich mich an jemanden verguckt. Ja, und eines Tages habe ich demjenigen, in dem ich mich verguckt habe, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt gesagt, mit dir will ich mein Leben verbringen. Ja, habe mit ihr einen Bund geschlossen. Ja, und glaub mir eins, ich wache nicht jeden Morgen auf und ich fühle irgendetwas Kitzelndes im Bauch für meine Frau. Tut mir leid. Aber sie weiß es. Aber sie weiß auch, oder ich weiß es, dass sie meine Frau ist. Und sie weiß, dass ich ihr Mann bin. Und deshalb sind wir uns treu. Versteht ihr? So, ja, viele Leute, wenn sie älter werden, die kriegen auf einmal ganz komische Gefühle und meinen, sie müssten irgendwie so ein, ihnen fehlt das Kribbeln oder was weiß ich, und deshalb können sie nicht treu sein. Hat überhaupt nichts mit Treue zu tun, Gefühle. Sondern Gefühle ist eine Verstandesentscheidung. Treue ist eine Verstandesentscheidung. Ich entscheide mich für diese Treue. Das ist dasselbe, weil Vergebung kein Gefühl ist, sondern eine Herzens- oder Verstandensentscheidung. Wenn du über jemanden Schlechtes gedacht hast, das möchte ich heute Morgen noch kurz hineinlegen. Ja, du hast vielleicht über irgendjemanden, Mensch, der singt aber komisch und den kann ich schon gar nicht singen hören. Und du denkst, oh Mensch, das müsste ich dem jetzt mal sagen und ich brauche Vergebung. Dann gebe ich dir hier eine Empfehlung, es ihm nicht zu sagen. Denn in dem Moment, wo du ihm das sagst, wird es erstmal ganz brisant, ja. Sag, all die Zeit, all die Jahre, wo ich hier singe, hast du gedacht, nicht, dass so ist, nur ein Beispiel. Dass ich schlecht singe, super, toll, ja. Sondern du gehst mit solchen Dingen vielleicht zu irgendeinem Menschen des Vertrauens oder zu Gott selber. Sag, Herr, vergib mir, dass ich so schlechte Gedanken habe über den Menschen. Ja, ich muss nicht alles sagen. Wisst ihr, ich muss es Gott sagen. Ich brauche Menschen, die mich lossagen von Dingen. Aber es ist nicht oftmals, wenn ich weiß, dass ich durch meine Worte jemanden noch mehr verletze oder ihm was weiß ich, Unrecht tue, dass ich es ihm eben nicht sage. Insofern, ich sage, du, ich habe schlecht über dich gedacht, weil du immer so komisch singst. Oder wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, meine Güte, ich habe dich schon ganze Jahre im Predigen gehört. Also wenn ich dich höre, dann wird es mir übel dabei. Bitteschön, sag es nicht mir, sondern sag es doch irgendjemand anders, dass er dafür beten soll, dass dein Herz geheilt wird. Ja, sonst habe ich ein Problem zu kommen. Verstehe. So, ich muss schon auf den richtigen Wegen oftmals gehen. Ich habe mir hier ersetze das Negative durch das Positive. Ja, die Bibel sagt, dass wem wie viel vergeben worden ist, auch viel lieben kann. Ja, und das war das Problem der Pharisäer. Die dachten, mir braucht nicht viel vergeben werden. Ja, deshalb haben sie auch nicht viel geliebt. Deshalb haben sie auch Jesus nicht viel geliebt und sie haben auch die Menschen nicht geliebt. So, wer glaubt, dass Gott wenig vergeben hat, der wird auch nur wenig lieben können. Aber wenn du begreifst, was Gott dir vergeben hat, als du zu ihm gekommen bist, ja, also sie hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der zu ihm kommt, nicht verloren geht, was das bedeutet, am Kreuz all deine Sünden zu tragen, ja, dann weißt du, dass es echte und großartige Liebe für dich war. Und dann löst es etwas in deinem Herzen auf. Und er hat es gemacht für Menschen, die morgen noch gegen ihn rebellieren werden und die heute gegen ihn rebellieren, für Menschen, die noch gar nicht geboren sind und die geboren werden, ist das Erlösungswerk geschehen. Und ich möchte heute Morgen euch ermutigen, zu Jesus zu kommen, ja. Wenn die Sünde derjenigen, dem du vergeben hast, ja, wenn diese Sünde wirklich weggetan ist, dann glaubst du, dass dem, den du vergeben hast, er dich nicht mehr verletzen kann. Dann glaubst du das, dass das Gleiche nicht mehr passiert. Viele Leute vergeben und sagen, aber, und warten förmlich schon darauf, auf diesen Moment, wo es wieder passiert. Versteht ihr? Aber wenn wir vergeben, dann ist es mit der Haltung und mit dem Wissen und mit dem Glauben, das wird von dem anderen nicht mehr zu mir rüberkommen. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt erhebt und möchte euch ein paar Minuten vor Jesus stellen. Also vielleicht können wir ein paar, drei heilige Klänge hineinlegen. Beerdige die Schuld, die dir gegenüber begangen worden ist und du wirst erleben, wie Gott dich wieder aufbaut, wie er dich herstellt. Es ist so wichtig, dass wir unsere Herzen zueinander und zu den Menschen klar haben. Einheit ist nicht nur das, dass ich sage, komm, wir beten mal dafür das Gleiche, sondern Einheit hat was mit dem Herzenshaltung zu tun. Deshalb sagt die Bibel, wo zwei oder drei, ja, zwei Ja. Vater, Mutter, Kinder, da fängt's an. Beten, da ist Power drin. Wie viel mehr, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Oft ist es so, dass mir Leute sagen, du, ich kann mit jedem beten, nur ich kann nicht mit meiner Frau beten. Ich kann jedem die Hand auflegen, nur nicht meiner Frau oder mit meinem Mann. Dann schicken wir sie nach Hause und sagen, bevor du das bei Fremden tust, wirst du es erstmal in der eigenen Familie tun. Ja, da fängt's an. Ja, und Gott will uns helfen, dass da der Zugang ist und dass wir da frei werden und dass wir in Power leben. Und ich möchte, dass jeder selber auf sein Herz jetzt schaut und einfach durch dein Herz Gott hinhältst. Und zunächst möchte ich einfach, ist jemand heute Morgen hier, der sagt, ich brauche hier Hilfe. Es gibt Dinge in meinem Leben, da brauche ich einfach Hilfe, die kann ich nicht loswerden. Oder ich habe Probleme überhaupt zu vergeben. Vielleicht hast du auch Probleme, dir selbst zu vergeben. Was auch immens wichtig ist. Dass du nicht nur anderen vergibst, sondern dass du auch dir selbst vergeben kannst. Sag, ich vergebe mir. Herr, ja, ich habe versagt. Ja, und dann, wie gesagt, manchmal verzweifeln wir an uns selbst. Weil wir Dinge getan oder Reaktionen gezeigt haben, wo wir dachten, das hätten wir schon lange überwunden. Aber dann läufst du zu Jesus und sagst, Herr, vergib mir. Ich will mir selbst vergeben. Und ich möchte heute Morgen zunächst für Menschen beten, die sagen, ich brauche da eine neue Dimension. Mir ist da etwas klar geworden. Ich brauche da seine Hilfe, die Hilfe des Heiligen Geistes. Und ich habe Dinge für mich erkannt. Und ich möchte da freigesetzt werden, diesen Weg in der Art und Weise zu gehen, wie es die Bibel sagt. Ja, und nicht nach Gefühlen achten, nicht nach irgendwelchen Meinungen zu gehen, sondern weil ich weiß, Jesus hat vergeben und deshalb vergebe ich auch. Und Gott ist heute Morgen hier, um dir zu vergeben, aber er gibt dir die Fähigkeit, den anderen zu vergeben und dass du dir selber vergeben kannst. Und wenn irgendjemand da ist, der sagt, hey, setz mich frei, ich möchte das erleben in meinem Leben, dann kannst du mir einfach ein kurzes Zeichen geben und ich werde von hier vorne für dich beten und dich zu Jesus bringen. Ja, jeder schaut es auf sich selbst und wir schauen nicht rum, sondern jeder schaut für sein Herz. Ja, Gott sieht deine Hand. Und Hände, ja, Gott sieht deine Hand. Gott sieht eure Hände, ja. Gott sieht eure Hände, ja. Es ehrt Gott, dass ihr einfach hier ihm entgegenhaltet, ja. Auch ganz hinten, Gott sieht eure Hände. Sag, hey, hey, hier bin ich. Ich brauche das. Ich empfange es, aber ich will auch freigesetzt werden, wirklich anderen Menschen loszulassen. Du weißt, wo mein Herz bitter geworden ist. Du weißt, wo es hart geworden ist. Du weißt, Herr, wo ich anderen Menschen, ja, Gott sieht auch deine Hand, ja, gleichgültig behandle, weil ich ihn nicht vergeben kann. Aber das soll heute Morgen ein Ende haben. Ja, danke, Jesus. Ja. Gott hat all eure Hände gesehen, ja, ganz hinten, Gott, all eure Hände gesehen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Vater, ich danke dir, dass du so viele Menschen heute Morgen in ihrem Herzen berührt hast. Und ich danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, um etwas Neues in unser Herzen zu tun, uns auf eine neue Ebene der Vergebung hineinzubringen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt durch die Reihen gehst, zu all diesen Menschen, die heute Morgen nicht nur ihr Herz, sondern die auch dir ein Zeichen gegeben haben, gesagt, Herr, hier bin ich. Ich brauche da deine Hilfe. Ich brauche da deine Freisetzung. Ich brauche es, dass mein Herz gelöst wird von Bitterkeit und von Ablehnung, von Gleichgültigkeit anderen Menschen gegenüber. Und ich setze euch jetzt frei, zunächst in Jesu Namen, dass Gleichgültigkeit euer Herz verlassen muss. Dass der Zugang frei ist zu den Menschen, die ihr mit Gleichgültigkeit behandelt habt. Dass Bitterkeit eure Herzen verlassen muss. Ich spreche euch, die in eurem Herzen nach Vergebung ruft heute Morgen zum himmlischen Vater, dass euch vergeben wird. Aber dass das Maß der Vergebung vom Himmel heute Morgen unendlich groß ist, weil ihr in eurem Herzen entschieden habt, allen zu vergeben, die euch Unrecht getan habt. All eure Peiniger, alle Menschen, die schlecht über euch geredet haben, alle Leute, die euch enttäuscht haben, die euch frustriert haben, gerade aus den eigenen Reihen, Familien und darüber hinaus. So empfang diese Vergebung durch den Heiligen Geist und empfang die Freisetzung durch den wunderbaren Herrn Jesus. Gott, du bist hier, um uns auf eine neue Ebene zu bringen. Du bist hier, Herr, weil wir brauchen das so sehr, Herr. Wir leben Tag für Tag unser Leben, vergessen oft, Herr, das Wesentliche, das, was du für uns getan hast und das, was uns freigesetzt hat. Und das war dein Ausrufen am Kreuz. Vergib ihnen, Herr. Sie wissen nicht, was sie tun. Herr, wir empfangen das heute Morgen und wir geben das weiter. In den wunderbaren Jesu Namen. In den wunderbaren Jesu Namen. Wir lassen los. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So werden wir stehen, werden dir vor Gottes bringen. Dein Herz, sag ihm, was dich bedrückt. Sag ihm das, was dich aufgehalten hat. Sag ihm, da wo dein Herz bildet, wo es gleichgültig geworden ist. Ja, all die, die eure Hand auch gehoben haben, ja, sprich in deinem Herzen zum wunderbaren Heiligen Geist, der euch heute Morgen freisetzt. Und ihr werdet, wie wir es auch gesagt haben, nicht mehr die gleichen sein. Danke. Denn der, der zuerst vergibt, der empfängt die Befreiung. Der, der zuerst loslässt, ist der, der in die Segensspur hineinkommt und hineingeht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So, während wir so vor Gott stehen, möchte ich auch Menschen fragen, die heute Morgen vielleicht zum ersten Mal da sind oder die schon immer oder schon öfters da waren, vielleicht nicht alles verstanden haben, aber doch begriffen haben in ihrem Herzen, also sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, ja, Weihnachten, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.